Ich möchte weitermachen heute. Wir waren letztes Mal auf unserer Reise durch die Bibel. Wir hatten ja mit dem Buch Genesis angefangen, das Anfänge bedeutet. Da waren wir an einem Wendepunkt stehen geblieben. Wir hatten uns zum Schluss unterhalten über die ganzen Anfänge, die im Buch geschehen waren. Gott schuf Himmel und Erde. Ich habe sie mal mitgebracht und an die Wand gepappt, damit ihr ein bisschen die Übersicht wieder gewinnen könnt. Wir haben über die Menschheit geredet. Gott schuf den Menschen, Adam und Eva. Über die Sünde, die Erlösung, Familie, Zivilisation, Nationen und die Sprachen. Da sind wir beim Turmbau zu Babel stehen geblieben. Und da bricht die Geschichte ab. Nach der Sprachverwirrung wurden die Menschen über die ganze Erde verteilt und die Geschichte bricht ab. Und doch hat Gott versprochen, mit der Menschheit weiterzumachen. Und es gibt im Folgenden, in Kapitel 12, 1 bis 3, könnt ihr schon mal aufschlagen, gibt es eine verbindende Geschichte. Diese Geschichte entsteht aus Peleg, Regu, Serug, Nahor, Terach und Abram. Oder Abraham, wie er später heißt. Also 1. Buch Mose, Kapitel 12, 1 bis 3. Gott richtet seinen Fokus auf einen Mann und eine Familie, auf Abraham. Und dort steht, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das ist jetzt der zweite Teil im ersten Buch Mose. Wir hatten ja gesagt, dass das erste Buch Mose hauptsächlich aus zwei Teilen besteht, Kapitel 1 bis 11 und 12 bis 50, was wir heute behandeln wollen. Ich habe auch die Mindmap, die ich angefangen habe, letztes Mal. Ich habe sie natürlich um den heutigen Teil ergänzt, will jetzt aber auch nicht so viel wiederholen, weil ich hinten am Schluss dann den Sack zusammenbinden möchte. Und dann gibt es auch nochmal eine Zusammenfassung. Ich denke auch, das erste Buch Mose ist uns auch allen noch präsent. Und in diesem zweiten Teil geht es also um Abraham, um Segen, um Land, um einen großen Namen und eine Nation. Gott erwählt einen unbekannten Menschen, einen Mann, und plant mit ihm die Zukunft der Menschheit. Es geht um Segen. Es ist die Weitergabe des Segens aus dem Garten Eden, wie Gott es damals Adam und Eva versprochen hatte. So bestätigt Gott es jetzt Abraham und seinen Nachkommen. Warum? Damit alle Nationen durch ihn gesegnet werden. Gottes Plan ist es, seine rebellische, gegen ihn gerichtete Welt zu retten und zu segnen. Und dies soll durch Abraham geschehen. Deshalb ist der Hauptaugenmerk des restlichen Alten Testamentes auf Abraham und dessen Familie gerichtet. Und auf das, was daraus entsteht, das Volk Israel. Als Königreich von Priester und Propheten, 2. Buch Mose 19, soll es den anderen Nationen zeigen, wie Gott ist. Das sind die Ereignisse am Berg Sinai. Und das alles hat seine Erfüllung im messianischen Königreich, das Gerechtigkeit und Frieden zu allen Nationen bringen wird. Zum Beispiel Jesaja 11 oder Psalm 72. Und an dem wir durch Jesus Christus Anteil haben. Und jetzt ist es halt für uns im Glauben und nicht im Schauen. Ne? Wir leben im Schon und nicht. Später dann Realität nach der Wiederkunft Christi. Gott verspricht Abraham, dass er ihm einen großen Namen machen will. Gott verspricht diesem unbekannten Mann, dass er seinen Namen groß machen will. Im Gegensatz zu Babylon, wo die Menschen sich selbst einen großen Namen machen wollen. Er verspricht einem unbekannten Mann, dass er ihn zu einer großen Nation machen wird. Und er verspricht einem unbekannten Mann namens Abraham, dass er ein Land bekommen wird. Aber es ist noch nicht so ganz klar, wie dies alles vonstatten gehen wird. Also müssen wir weiterlesen und darauf achten, wie es mit Gott und Abrahams Familie weitergeht. Es gibt drei Teile in diesem zweiten Teil. Zunächst mit Abraham, Kapitel 12 bis 25a, dann mit seinem Sohn Isaak und dann mit dessen Sohn Jakob, Kapitel 25 bis 36. Und anschließend folgen Jakobs zehn Söhne mit Josef, Kapitel 37 bis 50. Und jeder dieser Abschnitte ist durch zwei Dinge gekennzeichnet. Einmal das wiederholte Versagen. Die Menschen treffen wiederholt falsche Entscheidungen, verhunzen ihr Leben, bringen sich selbst und bringen Gottes Verheißungen in Gefahr. Wir haben das nachher dann noch im Überblick. Und auf der anderen Seite sind diese Abschnitte geprägt durch Gottes Treue. Gott hingegen erweist sich als treu und rettet sie immer wieder vor ihnen selbst und segnet sie und wiederholt seine Absicht, alle Nationen durch sie zu segnen, trotz ihres Versagens. Und ja, diese Treue Gottes, die da zum Ausdruck kommt, ist ein wichtiger Bestandteil auch für die kommenden Bücher. Das kommt immer wieder. Und ich möchte an dieser Stelle einen Exkurs einfügen und ein bisschen über diese Treue Gottes nachdenken, weil sich das gerade im ersten Buch Mose, gerade hier, anbietet. Jetzt muss ich mal eben einen Schluck trinken. Und zwar gibt es im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 3, ihr könnt das gerne mit aufschlagen, gibt es einen Vers, der viel darüber aussagt, über Gottes Treue. Dort steht: Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk. Punkt. Eigentlich wäre da alles gesagt. Aber es steht dann noch ein Nebensatz, nämlich von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Und ich würde diesen Vers gerne mal in Hebräisch aufschreiben. Mal gucken, ob mir das gelingt, weil ich finde, das ist was Interessantes. Ja. Das wäre im Hebräischen dieser Nebensatz, Bara Elohim le'asot. Also, Gott ruhte von seinem ganzen Werk, das er schuf, das Gott schuf, und dann dieses La'asot, ein Infinitiv mit Präposition. Und die Schlachterbibel übersetzt hier, als er es machte. Ich würde es wie die alte Elberfelder übersetzen, dadurch, dass er es machte, indem er es machte. Und das finde ich einmal ein ganz wichtiger Punkt für die ganze Betrachtung der Bibel. Gott ist ein handelnder Gott, und er weiß seine Treue dadurch, dass er handelt, dass er tut. Und das Interessante, warum ich das auch angemalt habe, ist, wenn man, ich habe noch einen Fehler eingebaut, der Typ da drüben hat mich ein bisschen aus der Fassung gebracht. Wenn man nämlich hier die letzten Buchstaben sich anschaut, dann sind das nämlich die drei Buchstaben, die Gottes Treue im Hebräischen kennzeichnen. Ich will da jetzt nicht zu viel Bedeutung reinmessen, aber ich fand es interessant, weil dieser Vers in Verbindung damit, dass Gott handelt, für mich deutlich macht, dass Gott sich treu erweist, dadurch, dass er, ja, dass er wirkt. Und das war, ist ja im Alten, wenn wir die Götter im alten Vorderen Ordrien betrachtet, waren das ja, Statuen, die gehegt und gepflegt wurden. Die Priester brachten morgens Essen hin, nahmen es abends wieder weg oder am anderen Morgen und tauschten das aus. Es waren einfach nur Statuen aus Ton, Stein, Holz. Und das ist ja auch, was der Rabschake dann unter König Hiskia im 2. Königebuch, 2. Chronik oder auch Jesaja sagte. Das war der Beauftragte vom assyrischen König. Er hatte dann zu den Männern oben auf den Zinnen gesagt, in Hebräisch, hier, was denkt ihr denn, dass euer popliger Gott euch erretten wird? Mein König, der König Salmanasse, der hat hier die ganzen Könige in den umliegenden Ländern hat er erobert und nach Assyrien gebracht. Und da wollt ihr sagen, dass euer Gott euch bewahren würde? Glaubt doch Hiskia nicht, der darauf vertraut. Das wird nicht geschehen. Wir werden diesen Gott genauso einsacken wie jeden anderen auch. Und Gott hat sie eines Besseren belehrt. Oder auch Mose dann im 2. Buch Mose, als Gott ihn beruft und Mose sagt, nee, sende du irgendjemand anderen, aber nicht mich. Und irgendwann hat er dann gesagt, ja, wenn du mich jetzt zum Volk Israel sendest, was soll ich ihnen sagen, wer du bist? Wer schickt mich? Und dann sagt er, Yahweh, also ich bin, der ich bin, der ich sein werde, der ich war und auch der zukünftige, der handelnde Gott. Also Gott ist ein Gott, der sich dadurch erweist, dass er wirkt, im Gegensatz zu allen anderen Götzen aus Material. Vielleicht noch ein Zitat aus Jesaja, wo Jesaja sagt, oder Gott reden lässt, wendet euch zu mir, alle Welt enden, so werdet ihr gerettet. Auch das ist ein Werk Gottes, was er getan hat. Denn ich bin Gott, also Gott sagt das, und sonst keiner mehr. Und wir beten ja auch am Sonntags in der Liturgie. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und es gibt in manchen Liturgien, Carsten Linke hat es früher auch immer noch hinzugefügt, der treue Held in Ewigkeit, der das Werk seiner Hände niemals fahren lässt. Wenn nicht Gott das Werk seiner Hände fortführt und vollendet, wer wird es dann tun? Gott erweist sich dadurch als treu, dadurch, dass er handelt. Gott pflanzt, er baut, er übt Gericht, er straft, er rettet aus den Nöten und segnet gemäß seinen Verheißungen. Das finden wir zum Beispiel in Berufung Jeremias, wo stellvertretend geschildert wird bei den Psalmen und hier auch im 1. Buch Mose, wo Gott ja die Menschen als seine Stellvertreter nach seinem Bild eingesetzt hat. Und Gott hat auch bei der Rettung des Menschen seine Treue bewiesen, dadurch, dass er gehandelt hat und seinen Sohn für uns am Kreuz gestorben ist, damit wir leben und wieder mit Gott Gemeinschaft haben können. Aber wie sollte da normalerweise die Reaktion im Sinne Gottes des Menschen darauf sein? Inwieweit berührt es uns? Wir haben es oft schon gehört. Es ist der dritte Teil im Heidelberger Katechismus, Die Dankbarkeit. Frage 86. Dankbarkeit für das, was Gott getan hat. Die Früchte im Glauben, die wir tun sollen. Also die guten Werke, die uns ja helfen, auch in Bezug auf die Gewissheit, dass Gott uns führt, uns leitet und uns dahin bringt, wo wir hin sollen, nämlich in einer vollendeten ewigen Gemeinschaft mit ihm, die uns durchtragen, also die Gewissheit, dass er uns durchträgt in einer unwirtlichen Welt, sozusagen eine Art Exil. Und was sind gute Werke? Frage 91, allein solche, die aus wahrem Glauben nach dem Gesetz Gottes geschehen. Sie orientieren sich an der Heiligen Schrift, entsprechend dem Willen Gottes. Sie führen dazu, dass Gott geehrt wird. Sein Segen steckt auch dahinter. Und sie sind in dem Vertrauen auf Gottes Zusagen in der Bibel gemacht. Und da steckt, finde ich, ja, ein Geheimnis dahinter. Auf der einen Seite ist es Gott, der handelt, aber auch wir Menschen sollen ja handeln. Wir werden oft von außen irgendwie getriggert. Ich muss anders antworten. Also einmal ist es Gott, der handelt, und auch wir sollen halt als seine Kinder, sollen wir gute Werke tun, sollen wir auch handeln. Aber wenn wir das ohne Gott tun, dann, ja, wie soll ich sagen, dann ist es nutzlos, bringt es nichts. Also wir sollen es ja im Sinne Gottes tun. Und wir können es nur tun, wenn uns das bewusst ist, was er für uns am Kreuz getan hat. Und wenn wir ja, uns bewusst sind, dass wir den Heiligen Geist haben und dass er uns führt, uns leitet und ja, uns trägt und dass die Werke, die wir tun, seinem Willen gemäß sind. Und dann sagt die Bibel zum Beispiel in Matthäus 12, 23, dass wir dann auch Frucht bringen, bis zu 100-fach. Und Jochen hat mich drauf gebracht, das war die Stelle in Philemon 4 bis 6. Ich möchte sie uns nochmal vorlesen. Ich danke meinem Gott und gedenke allezeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast, und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Jesus Christus wirksam werde, durch die Erkenntnis des Guten, das in euch ist. Dann geht es noch weiter, denn wir haben viel Freude und Trost. Damit deine Gemeinschaft im Blick auf den Glauben für Jesus Christus wirksam werde. Jochen hatte damals das ausgeführt, dass Philemon im Glauben wuchs, dadurch, dass er handelte. Gott erweist sich auf der einen Seite treu, indem er dadurch, dass er handelt, gehandelt hat. Und der Mensch aus Dankbarkeit handelt im Sinne Gottes, dadurch, dass er gute Werke tut. Und natürlich die Voraussetzung, dass er von dem, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, erfüllt ist, dass ihm das klar ist. Und dann sind wir wieder beim Anfang, so wie es am Anfang gedacht war. Gott hat die Welt geordnet, er hat sie geschaffen, er hat den Garten Eden geschaffen, er hat die Menschen eingesetzt, als seine Stellvertreter, die Sache weiterzuführen, auszubauen. Und die Menschen vertrauten Gott. Und dann kam die Prüfung durch die Schlange. Und der Mensch hat sich entschieden, das, ja, was gut und böse ist, selber zu definieren. Und musste dadurch aus dem Garten Eden raus, in ein Exil, in eine Wildnis, seit heute. Aber durch Jesus Christus haben wir wieder Gemeinschaft mit Gott. Und ja, dadurch, dass wir an ihm festhalten, ihm vertrauen und durch den Heiligen Geist gute Werke tun, haben wir wieder Anteil an seinem Segen. Das war mir wichtig, das nochmal, ja, deutlich zu machen. Ich hatte noch nach einem Beispiel gesucht, aus einer neueren Zeit, gerade in Bezug auf das Vertrauen. Wie kann ich in einer, ja, heute in einer Welt Gott Vertrauen entgegenbringen? Und mich hat eine Biografie sehr bewegt, die ich gelesen habe. Es ist von einer Diakonisse, einer Missionarin, Elisabeth Seiler von der Liebenzeller Mission. Ihr müsst euch vorstellen, 30er Jahre, China war offen, evangelistisch gesehen. Und sie ist dort hingereist. Es war atemberaubend, der Weg, wie sie dorthin gekommen ist. Mal eben einen Schluck drin. Und sie hatte sich überlegt, oder ihr Herzenswunsch war es, eine Bibelgruppe für Frauen zu gründen und dann mit diesen Frauen Missionsreisen zu machen in dem Land, dort, wo sie war, in der Region, und weitere Bibelgruppen zu gründen. Und da passierte eine Situation, die ich herausragend fand, gerade in Bezug auf das Vertrauen zu Gott. Und ich lese uns das mal vor. Ist ein bisschen einfache, holprige Sprache. Wenn ich doch auch eine solche Frauengruppe hätte, schrieb sie, dann könnte ich mit ihnen auf Missionsreisen gehen und mehr Leute erreichen. Eines Tages kam Nachricht aus Amerika, jemand möchte einen Geldbetrag geben für den Unterhalt einer Frauengruppe. Wie habe ich mich da im Stillen herzlich gefreut und wollte nun sehen, wie der Herr alles Weitere übernahm. Nun war also der erste Teil meines Gebets erhört. Die finanzielle Unterstützung zur Aussendung einer Frauengruppe war gewährleistet. Eines Tages sagte der Stationsleiter zu der Missionarin, die schon vor mir in China war, Sie freuen sich doch sicher, mit einer Frauengruppe die Dörfer zu durchziehen. Die Schwester lächelte und sagte, oh nein, das wäre mir etwas zuwider. Schön formulieren. Die Frauen wackeln ja alle wie die Enten. Also die chinesischen Frauen waren halt seit frühester Kindheit an den Füßen umwickelt, damit sie diesen tippelnden Gang bekamen, was ja kulturell hochstehend war. Die Frauen wackeln ja alle wie die Enten und so kann ich doch nicht durch die Dörfer ziehen, das gibt zu großes Aufsehen. Normalerweise wäre jetzt meine Reaktion, unsere Reaktion, denke ich, gewesen, wir gehen mal zum Missionsleiter hin und sagen, hier, hör mal, ja, ich könnte mir das gut vorstellen. Die und die, das habe ich schon gemacht und das ist mein Herzenswunsch. Aber nein, sie reagiert anders. Sie schrieb weiter, ich habe zufälligerweise dieses Gespräch mit angehört und zog mich darauf auf mein Zimmer zurück und sagte zum Heiland, ach lieber Heiland, ich habe ja die Frauengruppe erbeten, aber wenn du sie der Schwester geben willst, dann bin ich auch so einverstanden. Im Stillen habe ich aber doch gehofft, dass ich sie bekommen würde. Sie geht in die Stille und betet. Später einmal fragte mich der leitende Missionar: Schwester Elisabeth, würden Sie sich freuen, mit einer Frauengruppe durch die Dörfer zu pilgern? Mit großer Freude stieß ich hervor: Oh ja, ich würde mich fest freuen. Wieder ging ich in mein Zimmer und dankte dem Herrn ganz herzlich, dass ich jetzt die Frauengruppe bekommen durfte. Das hat mich halt bewegt, weil es ganz anders ist, als wir es heute zu tun pflegen. Und weil dadurch halt zum Ausdruck kommt, wie sehr diese Frau auf Gott vertraute. Nicht nur in dieser Situation, sondern auch in einigen anderen Situationen. Also Gott befähigt uns dadurch, dass er uns... Gott befähigt uns als seine durch Christus gerechtfertigten Kinder, nach seinem Ebenbild geschaffen und als Stellvertreter Gottes Christi auf Erden das zu tun, was er für gut und richtig und wertvoll erachtet. Und ihm allein zu vertrauen, dass er Gut und Böse richtig definiert. Und dadurch erfahren wir den Segen Gottes, den er verheißen hat. Von Adam und Eva, Abraham, Israel und Christus und die Gemeinde. Also ich wachse im Glauben dadurch, dass mir Sachen in der Bibel klar werden, ich ein tieferes Verständnis in Bezug auf den Glauben an Christus erlange und ich es in meinem Leben anwenden kann. Nun zu den drei Abschnitten. Einmal Abraham, Kapitel 12 bis 25, A, im Überblick. Abraham betrügt seine Frau gleich zweimal, indem er sie für seine Schwester ausgibt und so in die Gefahr des Ehebruchs begibt. Kapitel 12 und 20. Abraham und Sarah wollen sich selbst Nachkommen verschaffen durch Sarahs Magd Hagar. Dies bringt reihenweise Probleme mit sich. Kapitel 16. Und auf der anderen Seite verspricht Gott Abraham durch seinen Bund mit ihm, dass er Vater vieler Nationen und zu einem Segen für die ganze Welt werden wird. Das sind die Sterne am Himmel, Kapitel 15 und 17. Das Zeichen des Bundes ist die Beschneidung. Ein Zeichen, dass die Fruchtbarkeit der Familie eine Gabe Gottes ist. Und natürlich auch, dass Abraham Gott vertraute, Kapitel 15, Vers 6. Der zweite Abschnitt, Isaak und Jakob, Kapitel 25b und 36. Jakob, der linke Hund, der Täuscher von Geburt an, stiehlt Esaus Geburtsrecht und seinen Segen, indem er Esau und seinem alternden Vater Isaak betrügt, Kapitel 27. Dafür wird er von seinem Onkel Laban um Jahre betrogen, um die eine Frau, die er wirklich liebte. Rahel, Kapitel 29 bis 31. Aber Jakob kämpft in einem mysteriösen Kampf gegen Gott, wird verletzt, will ihn nicht gehen lassen, als der Morgen graut, es sei denn, er segnet ihn und erhält den Namen Israel, was bedeutet gekämpft mit Gott. Dann der dritte Teil, Jakobs Söhne mit Josef, Kapitel 7, 30 bis 50. Josef wird von seinen Brüdern gehasst, weil er von seinem Vater bevorzugt wird, Kapitel 37. Josef wird versklavt und kommt ins Gefängnis, Kapitel 39 bis 40. Auf der anderen Seite, Josef kommt zu Ehren am Hof des Pharaos von Ägypten. Er rettet Ägypten und seine Familie, Kapitel 41 bis 46. So endet die Geschichte von Abraham und seiner Familie, bezogen auf die Nachkommen, gewissermaßen in eine Art Exil in Ägypten. Ich hatte mich gefragt, musste das alles so kommen oder wäre es auch anders gegangen? Aber ich erinnerte mich daran auch, an die späteren Bücher, dass Gott uns ja auch laufen lässt und uns dann später mit den Konsequenzen konfrontiert. Hoffnung, dass es weitergeht, macht der Ausspruch Josefs: Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Kapitel 50, Vers 20. Wenn wir uns jetzt mal das gesamte Buch in einer Zusammenfassung anguckt, dann können wir daraus erkennen, dass Gott uns Menschen weiterhin eine Chance gibt. Wir leben in einer an sich guten Welt, die verunstaltet wurde. Es gibt Hoffnung, ja, durch einen verwundeten Sieger. Das war das Mysteriöse. Ich komme gleich nochmal drauf auf bei Jakobs finalen Segen. Also, dass es einen Retter geben wird. Ja, dazu gleich. Er wird das Böse an seiner Wurzel bekämpfen. Es ist Gottes Plan, seine rebellische Welt durch Abrahams Familie zu retten. Israel als Gottes Königreich von Priestern soll den Nationen zeigen, wie Gott ist. Und dies hat seine Erfüllung in einem messianischen Königreich bei der Wiederkunft Christi. Jakobs finaler Segen an seinem Sterbebett zu Juda, als er alle seine Söhne segnet, Kapitel 49, 8 bis 13, sagt: Ein König wird in der Linie Judas kommen und die Nation unter Gottes Gehorsam regieren und Gottes Segnung der Welt wieder zurückbringen. Ich habe es mir auch ausgedrückt, ich wollte es nochmal vorlesen. Genau, Kapitel 49, 8 bis 13, wer mitlesen möchte. Dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Von dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Juda ist ein junger Löwe. Mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt, also der Ruhebringer. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Er wird seinen Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Vielleicht bis dahin. Und diese ganzen Pläne und Verheißungen schweben am Ende des Buches umher und sind unerfüllt. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Seite weiterzublättern und weiterzulesen, wie Gott das alles vollbringen wird. Aber für jetzt ist das erstmal alles, was das erste Buch Mose anbelangt. Amen.